Radio SRF.
In London wird heute Margaret Thatcher zu Grabe getragen, mit viel Pomp, aber auch Getöse. Und die ehemalige Premierministerin Großbritanniens ist auch im Sarg für viele eine Hassfigur. Sogar für solche, die sie als Staatschefin gar nicht erlebt haben. Wie ist das möglich? Ihre Macht musste sie vor 23 Jahren abgeben und trotzdem löst ihre Beerdigung noch so heftige Emotionen aus. Ihr Geist ist offenbar noch da, in verarmten Regionen von Schottland und Wales, bei den Konservativen, die jetzt wieder an der Macht sind und Sparprogramme verordnen. Gast von Susan Brunner ist nun unser Mann im Vereinigten Königreich, Martin Aliot.
Das Tagesgespräch.
Zuerst hat es einen Trauerzug durch die Innenstadt von London. Dann sind über 2000 Leute in die Kirche gegangen zum Abschied von der Margaret Thatcher. Jetzt verlässt sie gerade die Kirche mit dem Sarg Martin Aliot. Für viele in Großbritannien ist der Tod von der Margaret Thatcher mit echter Trauer verbunden.
Ich glaube schon. Es ist schwarz-weiß. Die einen sind wirklich traurig, die anderen erleichtert. Möglicherweise hat die Trauer weniger mit Emotionen um die Person Thatcher zu tun, als um den Verlust von Gewissheiten und Sicherheiten und vielleicht auch der eigenen Jugend.
Also für das, wo sie auch gestanden ist, also dezidierte Entscheidungen und so und eine andere Zeit, früher ist alles besser gewesen.
Genau, das ist sicher ein grosser Teil davon und eben eine Person, die offenbar in jedem Lebensbereich gewusst hat, was jetzt gerade richtig ist.
Echte Trauer tatsächlich, man hat es heute Morgen gehört in der Kirche, ein Ausschnitt davon vom Dekan.
We come to this cathedral today to remember before God Margaret Hilda Thatcher, to give thanks for her life and work and to commend her into God's hands.
Ein grosses und ein teures Begräbnis und das hat gerade auch wieder Hass ausgelöst bei denen, die sie gar nicht erlebt haben. Also sogar bei denen, die sie gar nicht erlebt haben. Zum Beispiel, ich sage nur ein Beispiel aus der Schweiz, der Juso-Präsident David Roth ist Föfi, wo die Margaret Thatcher die Macht abgeben musste. Und er hat ihren Tod aber als ihren besten Tag bezeichnet. Martin Aliot, warum so ein Hass?
Ich glaube, das ist fast die Essenz von einer Ikone. Also von einem Individuum wie der Margaret Thatcher, wo im Laufe der Zeit zur Chiffre wird für Entwicklungen, wo man in diesem speziellen Fall vielleicht ablehnt. Und ich glaube, sie hat das vielleicht herausgefordert, nicht so sehr durch den Inhalt von ihrer Politik und ihrer Tätigkeit, sondern durch ihren Stil. Sie hat man manchmal den Eindruck gehabt, überhaupt nur eine politische Methode gehabt, nämlich Konfrontation, und hat das auch sichtbar, lustvoll zelebriert, wie sie ihre Gegner im Staub verdrückt. Und ich glaube, es ist die Erinnerung an das fast Erbarmungslose, an ihre, wo die Emotionen wachgehalten hat.
Also offenbar, und die Emotionen, die kennen sogar in die Hitparade nach ihrem Tod. Wir hören einen Ausschnitt aus dem. Also Judy Garland hat natürlich, als sie das 1939 gesungen hat, überhaupt nicht Margaret Thatcher gemeint, aber eine Facebook-Gruppe hat das aufgenommen, hat das ganze Video, respektive den ganzen Song mit Anti-Thatcher-Bildern untermalt und es ist in die Hitparade gekommen in England. Martin Aliot, ist das wirklich Hass oder ist das einfach ein Witz?
Ich glaube, es ist beides und ist vielleicht auch ein hübsches Indiz für das, was am besten ist, an der britischen Mentalität. Aber man sollte den Witz nicht überbetonen. Ich glaube, die Galle ist ein wichtiger Teil von dem, was in diesen Tagen passiert.
Das hat es schon früher auch gegeben. Also Satire war zwar da, aber sicher auch Galle. Es hat die Serie Spitting Image, wo Puppen waren und die Figur von der Margaret Thatcher war sehr populär gewesen. Man findet das auch heute noch, die Töne noch. Ich erkläre gerade, um was es geht, aber wir hören zuerst rein über die Puppe, wo die Margaret Thatcher ist.
Oh, look at me. White cheeks, sunken eyes, wrinkles. I'm getting old and ugly.
How dare you call me old and ugly?
Who are you?
There's two sides to your personality, Margaret. The nasty, evil side.
And then me.
Even more nasty, evil side.
That's terrible. I'll have to pay 2 poll taxes.
Also da ist Thatcher, die am Abend heimkommt, nach ihrer ganzen Arbeit schaut in den Spiegel und sagt, ich werde alt und ich habe Runzeln und Falten. Und dann kommt ihr alter Ego aus dem Spiegel raus und dort mit ihr und sagt, Margaret, du hast 2 Persönlichkeiten und die eine ist bösartig und die andere ist noch bösartiger. Und Margaret Thatcher reagiert nur darauf, Jesus, nein, wenn ich 2 Persönlichkeiten hätte, dann müssten beide Kopfsteuer zahlen, also die ungelehrte Kopfsteuer. Also auch heute noch Martinelli, der Geist von der Margaret Thatcher ist überall. Was denken Sie, sucht sie auch der konservative Premierminister David Cameron heim?
Sicher. Sie ist zum Maßstab geworden für die Politik insgesamt und für Politiker. Eben ihre angebliche Führungsstärke, ihre Selbstsicherheit. Vielleicht zu dem Ausschnitt aus Spitting Image, eine Anekdote, die ich heute Morgen das erste Mal gehört habe am Radio, der Peter Mandelson, der schlüpfrige Einflüsterer von Tony Blair, wo er an der 99 Nordirland-Minister geworden ist, hat er offenbar das erste und das einzige Mal Frau Thatcher persönlich getroffen und sie ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, sie müssen eigentlich für das Amt nur eins wissen, alle ihre liegen. Das lenkt, wenn man Nordirland-Minister ist. Und sie ist so eigentlich in meinen Augen immer mehr zur Karikatur von sich selber geworden, ist also dem Zerrbild, das Spitting Image von ihr gezeichnet hat in den 80er Jahren, immer näher gekommen. Sie kommen, der Einfluss, den Margaret Thatcher bis übers Grab raus, kann man jetzt sagen, ausübt, hat natürlich immer auch negative Konsequenzen für die jetzigen Amtsinhaber. Also David Cameron misst sich selber an ihr, vergleicht sich gern mit ihren oder Winston Churchill, kommt aber dann mit seiner glatten Geschmeidigkeit nicht so gut weg. Er ist zu wenig aus dem harten Kern geschnitzt von der konservativen Partei und das wird ihm vorgeworfen. In meinen Augen aber ist das Vermächtnis vom Geist von der Frau Thatcher vielleicht perverserweise für die Opposition, für die Labour-Partei noch viel entscheidender gewesen, weil Margaret Thatcher hat letztlich das politische Spielfeld neu abgesteckt, an einen anderen Ort verlegt und Labour hat müssen folgen und hat müssen eigentlich politisieren in einem Raum, wo gar nicht ihre Kuschelzone ist, sondern von der Margaret Thatcher abgesteckt worden ist. Und das gilt eigentlich bis zum heutigen Tag.
Also es hat ja sogar das gegeben, was Margaret Thatcher gefunden hat. Der Tony Blair hat eigentlich eingesehen, dass der Sozialismus tot ist, respektive, oder ist einer eigentlich der Einzige, der das sieht. Und das ist auch nicht für einen Tony Blair jetzt unbedingt ein Kompliment von Labour.
Für Labour nicht, für die traditionelle Labour-Partei nicht. Aber der Blair hat halt begriffen, dass nach der Thatcher, sagen wir mal leicht übertrieben, militante linke Politik, eine utopische linke Politik, beim Wähler nicht mehr ankommt und hat darum eigentlich die Seele von Labour verkauft und angefangen, das Territorium zu kolonisieren, wo er gebraucht hat, um 3 Wahlen hintereinander zu gewinnen, nämlich der Süden von England und also traditionelles Tory-Kernland, wo dann ein Zeitchen für ihn gestimmt haben. Warum? Weil er letztlich der Frau Thatcher ihr Credo verkündet hat, vielleicht ohne die schrillen Aspekte.
Also dort war sie noch nicht der Geist gewesen, wenn nicht mehr an der Macht. Martin Aliot, ich habe vorhin, haben wir reingelassen, The Witch is Dead von Judy Garland, das ist in die Hitparade gekommen. Also offenbar haben das sehr viele Briten finden das lustig. Spitting Image war sehr populär gewesen. Wenn ich jetzt das so anschaue, hat Margaret Thatcher eigentlich etwas für die Identität der Briten gemacht? Also ich habe es jetzt im humorvollen Bereich gesagt, aber Hat sie etwas gemacht für die Identität von dem Land?
Ich glaube schon, dass Großbritannien, wo sie angetroffen hat, hat sich eigentlich zurückgezogen auf eine Aufgabe, wo man kann als Verwaltung vom Niedergang bezeichnen. Und sie hat eigentlich das Steuer umgerissen mit ihrer resoluten Art und davon kann man halten, was man will, aber sie hat ganz sicher den Briten ein neues Selbstbewusstsein gegeben und eine neue Einstellung, dass die Zukunft im weitesten Sinn machbar ist. Allerdings muss man sagen, dass das Konzept von einer britischen Identität schon damals etwas sehr Wässeriges und Konturloses war und dass das in der Zwischenzeit immer mehr der Fall ist.
Weil man sagt ja auch, sie haben gespalten, oder dass zum Beispiel ein Schotte in erster Linie auch ein Schotte ist, dank der Margaret Thatcher, weil gerade bei den Schotten hat sie die ungeliebte Kopfsteuer ja mal ausprobiert, wie eine Art im Reagenzglas.
Genau, und das ist ihr nie verziehen worden. Sie ist auch die konservative Partei hat während ihrer ganzen Amtszeit in Schottland nie eine demokratische Mehrheit gekriegt. Man hat das damals sogar als Fremdbeherrschung interpretiert, nur in Klammern. In dieser Zeit ist zufällig, nicht zufälligerweise, nehme ich an, in den schottischen Universitäten das Studium von einer legendären Figur aus keltischer Zeit, dem Fingal, amerischen Film Cool, hat eine Hochkonjunktur gehabt, weil der schlummert irgendwann und wird Schottland zu gegebenem Zeitpunkt vor Bedrohungen retten. Und als diese Bedrohung haben selbst Akademiker die konservative Herrschaft damals empfunden. Klammern zu. Es ist aber sicher objektiv so, dass die Hochkonjunktur vor der Idee von einer Abspaltung von Schottland, wir haben ja den nächsten Jahr dann ein Referendum über das durch die Aktivitäten von der Margaret Thatcher Auftrieb bekommen hat. Nach ihrem Sturz haben die Konservativen bei Unterhauswahlen in Schottland bequem die Gewählten in einer Telefonkabine Platz gehabt.
Das ist tatsächlich nicht sehr erfolgreich. In einer britischen Schule, wird so etwas vermittelt wie die Identität von Großbritannien? Kann man irgendwie sagen, dort wäre auch noch so etwas wie ein Geist von der Margaret Thatcher rum, der das vielleicht auch gestärkt hat?
Ich glaube, das, worauf Sie anspielen, Frau Brunner, geht weiter zurück, hat sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Churchill zu tun, ist aber tatsächlich in den Schulen in den letzten 20 Jahren sehr stark vernachlässigt worden. Und die jetzige konservativ-liberale Regierung will ganz explizit britische Geschichte stärker im Lehrplan verankern, dass Schüler auch eine Art von Grobstruktur haben, wer kommt nach wem und so weiter. Also das, was so lange verpönt gewesen ist, als einfach Wissensgeschichte, das soll jetzt wieder gefördert werden, selbstverständlich in einem konservativen Bewusstsein von Vaterlandsliebe und Patriotismus.
Als Margaret Thatcher gegangen ist, 1990, war sie überzeugt, dass sie Großbritannien in einem besseren Zustand zurücklässt, als sie es vorgefunden hat vor 11,5 Jahren, also wo sie an die Macht getreten ist.
And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11,5 years ago.
Sie kennen Großbritannien schon lange, sie berichtet lange über Großbritannien. Gibt es ein Beispiel, ein positives Beispiel, wie hat Margaret Thatcher das Land verändert hat?
Ja, das muss man fairerweise schon sagen. Wenn wir einmal eben ihre politischen Methoden auf der Seite lassen und uns einfach probieren zu vergegenwärtigen, was das für ein Land war, das sie anno 79 übernommen hat. Es ist Wirtschaft gesehen, wo von einem kolossal grossen Staat dominiert und zum Teil auch gelähmt worden ist. Tatsache, dass sie halt einmal angefangen hat, Auto, und zwar schlecht gebaute Auto nicht mehr vom Staat zu fabrizieren, sondern zu privatisieren, ist ja eigentlich positiv. Es war ein Land mit einem hohen Staatsdefizit, mit einer sehr hohen Inflation, mit Gewerkschaften, wo jede Veränderung inbrünstig und bis zu ihrer erfolgreich sabotiert und torpediert haben. Es ist also ein verkleisterter Mechanismus, eine verkleisterte Gesellschaft, wo sie letztlich respektlos ein Lösungsmittel appliziert und die Sache wieder einigermaßen in Gang bringt. Sie hat ja auch wenig Respekt gehabt vor der vorher dominanten Elite, gerade in ihrer Partei. Sie hat, wie man so sagt, homines novi, neue, meistens Männer, in ihr Kabinett aufgenommen und eben nicht die blaublütigen herkömmlichen Spitzen von der konservativen Partei in ihren Nadelstreifenanzügen und der Krawatten aus der richtigen Schule.
Also einerseits Veränderungen hat sie wollen, dann gibt es wie das, was man ja immer als schlechtes Beispiel zitiert, dass halt, wenn man sagt, ja, der Staat baut jetzt kein Auto mehr, dass die Leute halt die Stelle verlieren und es kommen keine neuen Arbeitsplätze dorthin.
Genau, und das letzte ein Halbsatz von Ihnen ist wahrscheinlich der entscheidende. Es kommen keine neuen Arbeitsplätze. Sie hat die Trümmer letztlich gedankenlos zurückgelassen und hat sich auf den Standpunkt gestellt, die sollen sich jetzt am eigenen Zopf zum Sumpf ausziehen. Die hier im englischen Norden, in Schottland, in Südwales, ihre Existenzgrundlage verloren haben und letztlich auch nichts Neues haben können finden. Es ist eine ökonomische, aber auch eine soziale Verelendung, die hier stattfindet. Und sie hat letztlich keine Alternativen angeboten, sondern halt im Vertrauen auf Teilsbotschaften von Friedrich von Hayek und von Milton Friedman das Gefühl gehabt, der Markt regelt das denn schon. Vielleicht ein kleines Beispiel, wo das Positive und das Negative sich ganz eng berühren. Sie hat ja im sozialen Wohnungsbau die Häusle, die staatlichen Häusle, an ihre Bewohner günstig verkauft und hat damit eine neue, wenn man so will, Kapitalistenklasse kreiert. Das kann man als wirklich einen positiven Schritt interpretieren. Nur was sie nie gemacht hat, ist ein Ersatz für die verkauften Wohnungen zu bauen. Das heisst, der soziale Wohnungsbau ist seit ihr, natürlich dann auch unter dem Blair und New Labour, verkommen. Es ist viel zu knapp, es gibt viel zu wenig und darum sind auch Mieten und Häuserpreise komplett explodiert.
Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien, sind gerade letztens, hat man Zahlen kennengelesen, sind auf einem Höchststand seit 17 Jahren. Es gibt etwa 1 Million Junge ohne Stelle. Kann man denn sagen, dass im weitesten Sinne Margaret Thatcher dem schuld ist?
Nein, das wäre, glaube ich, schon eine unfaire Verkürzung. Ich meinte, was das heutige England speziell kennzeichnet ist, und da hat auch wieder die Labour-Partei trägt eine starke Mitverantwortung, ist eine wachsende Schicht von permanent Abhängigen, die also vom Staat für alles abhängig sind und zum Teil mittlerweile schon in der dritten Generation. Man kann ein bisschen polemisch sagen, dass Labour in den guten Zeiten, wo der Staat volle Kasse hatte, sich da auch eine Art von Klientel angezüchtet hat, in der Hoffnung, dass die dann Labour stimmen, was sie auch eine Zeit lang gemacht haben. Und jetzt, angesichts von leeren Kassen, wird der Kurs komplett verändert. Und wir reden jetzt von, die sind jetzt alle gerade in Kraft getreten, von Plafond für Wohngeld. Man redet davon, es darf niemand vom Staat mehr bekommen, als jemand, der zum Mindestlohn schafft. Arbeit muss sich wieder lohnen. Aber das ist ein ganz langer Prozess, wo eigentlich das Abhängigkeitsdenken wieder rückgängig macht. Nur Der Weg zurück ist sicher länger und komplizierter und schmerzhafter als der Weg an.
Eben, also wenn man nämlich keine Stelle hat, man ist abhängig, es werden die Staatsausgaben gekürzt, das Defizit wird abgebaut und so, dann gibt es kaum Perspektiven. Also gerade jetzt für die, die keine Arbeit haben im Moment oder eben abhängig sind im Moment.
Das ist richtig. Und man muss sich da auch fragen, wo soll das Wachstum wirklich herkommen. Es ist eben so, dass seit der Frau Thatcher, aber nicht unbedingt wegen ihr, die Industrie immer weiter geschrumpft ist. Wir haben heute noch 10% von der britischen Volkswirtschaft, die man als verarbeitende Industrie bezeichnen kann. Das ist ein Prozentsatz, der weit unter vergleichbaren europäischen Ländern liegt. Und parallel dazu würde ich sagen, haben wir ein Erziehungssystem, das allzu lang nur auf Universitäten gebaut hat und die ganze Berufsausbildung sträflich vernachlässigt hat. Und die beiden Entwicklungen gehen natürlich Hand in Hand. Die Industrie findet die hochqualifizierten Facharbeiter gar nicht mehr. Die haben heutzutage einen Abschluss in Aromatherapie, was die Industrie nicht interessiert.
Die Margaret Thatcher hat nicht wollen, dass Brüssel regiert. Sie war sehr EU-kritisch. England, respektive Großbritannien, ist das heute auch wieder. Distanziert sich auch von der EU, redet auch oder ist sehr kritisch gegenüber Währung sowieso nicht. Also das ganz im Sinn von der Margaret Thatcher.
Das ist, glaube ich, unverkennbar und da muss man nicht polemisieren. Sie hat das in Blutkreislauf, speziell von der konservativen Partei, eingespritzt. Und das ist auch wieder, hat dann übergriffen, auch auf andere Parteien. Das Vitriol, wo, und letztlich auch die Selbstüberschätzung, wo in meinen Augen auch die heutige Regierung, speziell also der konservative Teil davon, charakterisiert, wo in meinen Augen zum Teil auf Illusionen basiert. Es ist denkbar, wir haben am Anfang von Identitäten geredet, dass es im Kern von dieser Ruppigkeit von London gegenüber Brüssel die englische Unsicherheit liegt. Und ich sage extra englisch und nicht britisch, dass England in den letzten 20 Jahren, gerade mit Schottland, Wales, wo sich eigene Wege suchen, verzweifelt um eine eigene Identität bemüht und das aber bis jetzt nicht glaubwürdig gefunden hat. Und wer wäre typischere Engländer als die Margaret Thatcher. Und dass das aber eigentlich dazu führt, dass man sich mehr abkapselt, mehr abgrenzt und eben ruppiger ist gegenüber der Alternative.
Die Kirche, die St. Paul's Cathedral in London, ist fast leer. Die Leute sind noch am Auslaufen nach der Beerdigung von der Margaret Thatcher. Etwas, was ich mich immer gefragt habe als Nachlass von der Margaret Thatcher, es ist seit ihrer nie mehr eine Frau ins höchste Amt gekommen, überhaupt und eine Frau, die nicht wahnsinnig präsent in Großbritannien, hat Margaret Thatcher den Briten nachhaltig Angst vor Frauen in Führungspositionen eingejagt?
Das mag schon sein. Das mag schon sein. Sie hat beide Aspekte verkörpert. Sie ist auf der einen Seite ganz sicher ein Rollenmodell gesehen. Ich kann mich selber erinnern, dass nach ihrem Sturz man lange Zeit jeweils ein Kribbeln im Rücken oder wo auch immer hatte, wenn die Nachrichtensprecher im Satz «The Prime Minister» nachher «he» gesagt haben und nicht «she», weil man sich so daran gewöhnt hat, dass in ihren 11,5 Jahren das eben die Chefin ist. Eine Frau. Man hat damals aber auch nicht nur spöttisch gesagt, sie sei überhaupt der einzige Mann in diesem Kabinett. Sie selber hat nie Frauen gefördert, weil sie Frauen sind. Und das letzte Wort vielleicht an François Mitterrand, wo das genau zusammenfasst, indem er behauptet hat, Margaret Thatcher hat die Augen vom römischen Kaiser Caligula, wo bekanntlich sein Ross zum Konsul gemacht hat, aber die Lippen von der Marilyn Monroe.
Thank you very much. Goodbye.
Martin Alliot, herzlichen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.